Ich wusste im letzten Jahr rein gar nichts über Gartenarbeit. Und dieses Jahr weiß ich nur wenig mehr. Doch habe ich eine leise Ahnung, was getan werden könnte. Habe zumindest einen bedeutenden Schritt nach vorne getan, von Prunkwinden zu Teerosen. Der Garten war die reinste Wildnis. Sie erstreckt sich rund ums Haus, hauptsächlich aber auf der Südseite, und dies offensichtlich schon seit Ewigkeiten. Die Südfront ist einstöckig, eine Flucht von Zimmern, die ineinander übergehen, die Wände sind von wildem Wein bewachsen. In der Mitte gibt es eine kleine Veranda, von der einige hinfällige Holzstufen hinabführen zu der einzigen Stelle auf dem ganzen Gut, aus der man sich je etwas gemacht zu haben scheint. Es ist ein in den Rasen eingeschnittener Halbkreis, umgeben von Liguster, und in diesem Halbkreis sind 11 Beete unterschiedlicher Größe, die wiederum von Buchs eingerahmt und um eine Sonnenuhr angeordnet sind. Und die Sonnenuhr ist altehrwürdig und moosbewachsen und meine innige Liebe. Diese Beete waren das einzig sichtbare Zeichen eines Versuchs, den Garten zu kultivieren, außer einem einsamen Krokus, der aus eigenem Antrieb jedes Frühjahr spross, nicht weil er es wollte, sondern weil er nicht anders konnte. Und in all diese 11 Beete hatte ich Prunkwinden gesät, nachdem ich einen deutschen Gartenratgeber gefunden hatte, demzufolge Prunkwinden in Riesenmengen das einzig Brauchbare seien, um die abscheulichste Einöde in ein Paradies zu verwandeln. Nichts anderes wurde in diesem Buch mit derselben Wärme empfohlen, und da ich nicht den geringsten Schimmer hatte, wie viel Samen notwendig war, kaufte ich 10 Pfund und ließ sie nicht nur in den 11 Beeten aussäen, sondern um fast jeden Baum herum und wartete dann in großer Erregung auf das versprochene Paradies. Nichts geschah und ich erhielt meine erste Lektion. Glücklicherweise hatte ich auf 2 großen Flecken Land Gartenwicken gesät, die mich den ganzen Sommer über glücklich machten. Ferner wuchsen unter den Südfenstern ein paar Sonnenblumen und einige Stockrosen, dazwischen Madonnenlilien. Aber nachdem ich die Lilien umgepflanzt hatte, verschwanden sie zu meiner großen Bestürzung. Wie sollte ich mich auch in den Eigenheiten der Lilien auskennen? Und die Stockrosen entpuppten sich als ziemlich hässlich in der Farbe, so dass einzig und allein die Gartenwicken meinen ersten Sommer zierten und verschönten. Gerade können wir wieder nach all der hektischen Geschäftigkeit rechtzeitig für den Sommer die neuen Beete, Rabatte und Wege anzulegen, etwas aufatmen. Die 11 Beete rings um die Sonnenuhr sind voller Rosen, aber ich sehe schon, dass ich bei einigen Fehler gemacht habe. Da ich keine Menschenseele habe, mit der ich darüber oder über sonst etwas Erfahrungen austauschen könnte, ist Fehler machen hier meine einzige Art zu lernen. Alle 11 Beete sollten einen Teppich von purpurfarbenen Stiefmütterchen bekommen. Aber als ich entdeckte, dass nicht genügend vorhanden waren und niemand mir welche zu verkaufen hatte, haben nur 6 ihre Stiefmütterchen bekommen. In den übrigen ist Zwergreseda gesät. 2 von den 11 Beeten haben Marie van Hutterosen, 2 Vicomtesse Folkston, 2 Lorette Messimy. Eines hat Souvenir de la Malmaison, eines Adam und Devoniensis. 2 haben persisch-gelb und bicolor, und ein großes Beet hinter der Sonnenuhr hat 3 Sorten roter Rosen. 72 in allem. Herzog von Teck, Chessen-Scharlach und Préfet de Limbourg. Dieses Beet ist bestimmt ein Fehler, einige andere vermutlich ebenfalls. Aber ich muss natürlich abwarten, da ich nun mal so wenig Bescheid weiß. Außerdem habe ich auf jeder Seite des Halbkreises 2 längliche Beete ausheben lassen und Gartenreseda gesät. In eines habe ich die Marie van Hutte gesetzt, ins andere Jules Finger und die Braut, und in einem warmen Winkel unter den Salonfenstern befindet sich ein Beet mit Madame Lombard, Madame de Watteville und Comtesse Risa du Parc. Weiter hinten im Garten ist, geschützt von einer Gruppe Buchen und Fliedersträucher im Norden und Westen, noch ein großes Beet mit Rubens, Madame Joseph Schwarz und die ehrenwerte Edith Gifford. Das sind Zwergrosen. Ich habe nur 2 Rosenbäumchen im ganzen Garten. Zwei Madame Georges Bruyant und sie ähneln Besenstielen. Wie ich mich nach dem Tag sehne, an dem die Teerosen erblühen. Noch nie habe ich mich so unmäßig auf etwas gefreut. Und jeden Tag mache ich die Runde und bewundere, was die lieben Kleinen in den 24 Stunden an neuen Blättern oder lieblich roten Sprossen hervorgebracht haben. Die Stockrosen und Lilien, die jetzt blühen, sind noch unter den Südfenstern in einer schmalen Rabatte auf einem Grashügel, an dessen Fuß ich zwei lange Rabatten Gartenwicken gesät habe, den Rosenbeeten gegenüber, damit meine Rosen bis in den Herbst hinein etwas anzuschauen haben, das beinahe so liebreizend ist wie sie selbst, wonach dann alles Platz machen muss für weitere Teerosen. Der Weg, der von diesem Halbkreis weiter in den Garten führt, ist gesäumt von chinesischen Rosen, weißen und rosafarbenen, hier und da von einem Persischgelb. Ich wünschte mir, ich hätte Teerosen dort gepflanzt, und mir schwant Schlimmes bei der Wirkung des Persischgelbs zwischen den chinesischen Rosen, denn letztere sind solche Winzlinge, und das Persischgelb sieht so aus, als wolle es zu mächtigen Büschen werden. Kein Geschöpf in dieser ganzen Gegend hier kann auch nur annähernd verstehen, mit welchem Herzklopfen ich mich auf das Aufblühen dieser Rosen freue. Gibt es doch nicht ein deutsches Gartenbuch, das nicht alle Teerosen ins Treibhaus verbannt, sie lebenslang einsperrt und so für alle Zeit dem Odem Gottes entzieht. Zweifellos war es reine Unwissenheit, dass ich dort, wo teutonische Engel keinen Fuß aufzusetzen wagen, fröhlich hineingestürzt bin und meine Teerosen dem nördlichen Winter ausgesetzt habe. Doch sie haben ihm unter Kiefernzweigen und Laub ins Gesicht geblickt. Und nicht eine hat darunter gelitten. Und heute sehen sie so glücklich aus und dazu entschlossen, sich des Lebens zu erfreuen, wie, dessen bin ich mir sicher, jede andere europäische Rose.